Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen beim Focus Europa Magazin von Radio Dreieckland. Unser Magazin rund um den Brennpunkt Europa. Am Mikrofon und durch die Sendung führt Jan. Zunächst ein Blick auf unsere Themen. Türkische Akademiker und Akademikerinnen müssen ins Gefängnis, weil sie einen Friedensappell unterschrieben haben. Dem EU-Grenzwärter ist das erlaubt. Medaille für Mittäter des Massakers von Marza Botto. Was sagen die Angehörigen der Opfer in Italien? Frankreich. Wie steht es nach der Reform der geplanten Arbeitsreform? Gewalt, Misshandlung und Vergewaltigung. Frauen auf der Flucht? Ein zu wenig beachtetes Thema. Und der letzte Beitrag. Der Aufstieg des Front National. Ein Modell für die AfD? Mit Fragezeichen. Über 1100 Akademiker und Akademikerinnen haben einen Appell unterschrieben, in dem Erdogans Versuch, die Kurdenfrage mal wieder mit Gewalt zu lösen, kritisiert wird. Außer wütenden Tiraden des Präsidenten gegen sie zogen sie sich damit einer Reihe von Disziplinarmaßnahmen der Universitäten, deren Aufsichtsgremium JÖK Erdogan untersteht, ebenso zu, wie in vielen Fällen auch Strafverfolgung. Drei von ihnen wurden nun unmittelbar nach einer neuerlichen Rede Erdogans in Untersuchungshaft genommen. Nach Erdogan sind sie nichts anderes als Terroristen und die Justiz schwenkt bereits auf diese Linie ein. Doch die EU meint, sie brauche Erdogan nun mal als Grenzwächter, damit sie nicht Flüchtlinge, die UN-Menschenrechtskonvention im Gepäck, an Europas Küsten schlagen. Ein Interview mit Wolfgang Büttner von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch.
Früher war es üblich in der Türkei, dass man so die unangenehmen Dinge, also eher am 24. Dezember, am 25. Dezember, so wenn Europa nicht hinhört, dann war Zeit, Parteien zu verbieten oder Gefängnisse zu stürmen. Das scheint jetzt ganz anders zu sein. Direkt vor dem EU-Gipfel wurden drei Akademikerinnen inhaftiert, weil sie eine Petition unterschrieben haben, in der sie sich gegen den Krieg im Osten des Landes gewandt haben. Näheres dazu kann uns jetzt Wolfgang Büttner von Human Rights Watch Berlin erzählen. Hallo?
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, um was geht es denn dabei?
Wir können seit letztem Jahr eine massive Verschlechterung der Menschenrechtslage in der Türkei erkennen. Das betrifft sowohl die Presse- und Meinungsfreiheit, das betrifft auch die Justiz. Und das betrifft vor allen Dingen auch die Gewalt im Südosten des Landes. Was wir gestern dokumentiert haben, war die Verhaftung von drei Wissenschaftlern, Universitätsangestellten, die verhaftet worden sind, weil sie sich für das Ende der Gewalt im Südosten ausgesprochen haben. Und das betraf nicht nur drei Personen, sondern viele andere werden vom türkischen Staat untersucht, weil sie diese Petition unterschrieben haben. Einige sind entlassen worden, andere haben Reiseverbote bekommen. Also da sieht man, wie stark die türkischen Behörden gegen Kritiker vorgehen.
Mhm. Es hat ja da auch verschiedene Entlassungen gegeben, also Disziplinarmaßnahmen gegen, also die insgesamt Erstunterzeichner waren es wohl 1128, davon ist gegen Dutzende vorgegangen worden. Warum jetzt gerade diese speziell drei, weiß man, warum man gerade gegen die vorgeht? Da sind die halt einem falschen Staatsanwalt geraten.
Und das ist auch die Willkür, die bei diesem Vorgehen immer wieder zu erkennen ist, dass einzelne Kritiker dann herausgegriffen werden, dann besonders untersucht werden und dann oftmals auch in Haft genommen werden. Das ist ein typisches Vorgehen von autokratischen Regierungen, dass sie in ihrem Vorgehen gegen Kritiker auch immer ein hohes Maß an Willkür haben. Und jetzt hat es eben diese drei getroffen, aber man muss sehen, dass die Gefahr natürlich auch für die anderen besteht, die die Petition unterschrieben haben. Auch da ist es möglich, dass sie verhaftet wurden. Einige wurden bereits kurze Zeit in Haft genommen, danach wieder freigelassen und sind jetzt, wie Sie auch gesagt haben, durch ein Reiseverbot belegt. Also das ist die typische Willkür von autokratischen Regierungen, einfach auch um Unsicherheit und Angst bei den Kritikern zu verbreiten.
Nun hat ja der Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan massiv diese Akademiker kritisiert. Das begann nach dem Anschlag in Istanbul, bei den 12 Touristinnen aus Berlin umgekommen sind, begann er plötzlich auf die Akademiker zu schimpfen. Und er hat unmittelbar jetzt vor dieser wirklich Inhaftierung von den drei Akademikern, oder es sind also zwei Akademiker, eine Akademikerin, wenn ich das richtig sehe, nochmal massiv zugelegt, dass man so Leute auch wie Terroristen behandeln muss. Das seien genauso Terroristen wie Leute, die eine Waffe nehmen würden. Er hat sich gegen Richter ausgesprochen, die da nicht mitmachen, sogar von der möglichen Abschaffung des Verfassungsgerichts angedeutet. Sehen Sie da einen Zusammenhang zwischen der nun aktiv werden der Justiz und diesen Verbalangriffen von allerhöchster Stelle?
Naja, das ist eben ein weiterer Schritt, um gegen Kritiker des Landes vorzugehen. Das sind sowohl Oppositionelle als auch Journalisten als auch Kritiker innerhalb der Justiz. Das ist kein neuer Schritt, sondern es ist im Grunde genommen nur eine Fortführung, was wir seit einiger Zeit in der Türkei erkennen können. Und wie Sie sagen, Erdogan hat sich in 5 Reden gegen diese Wissenschaftler ausgesprochen und er hat auch angekündigt, dass Meinungsäußerungen, die sich gegen die Regierung wenden, auch als terroristische Straftaten angesehen werden können. Also das ist natürlich, das ist nochmal eine stärkere Verschärfung des Tons. Das verstößt gegen internationale Menschenrechtsstandards. Es wird auch keinen Schutz vor Terrorismus bieten, sondern vielmehr noch zu einer Verschärfung der Lage führen. Und den Opfern für die Anschläge bringt das natürlich auch überhaupt nichts.
Jetzt vielleicht eine etwas plakativ rhetorische Frage. Hat sich Erdogan nun als Grenzwächter der EU qualifiziert?
Ja, das ist natürlich, das sehen wir natürlich erstmal nicht so. Also wir denken, dass man jetzt versucht, die Türkei auch in der Flüchtlingsfrage einzubinden, ist natürlich einerseits legitim, aber wir sehen natürlich schon die Gefahr, dass dadurch die Menschenrechtslage in dem Land und auch die Demokratieentwicklung in dem Land hinten angestellt wird und diese kritischen Fragen nicht mehr von der EU angesprochen werden. Vor allen Dingen auch, wenn man jetzt bereit ist, neue Verhandlungskapitel mit der Türkei zu eröffnen, obwohl die Situation in dem Land viel, viel schlechter ist. Also da, denke ich, kann man wirklich davon sprechen, dass die Menschenrechte wegverhandelt werden sollen, um einfach einen Flüchtlingsdeal mit der Türkei aufzubauen und ihn dann als Grenzwächter zu etablieren. Allerdings ohne auf die Menschenrechte zu achten. We'll be right back.
Rund 17.000 Zivilisten, Frauen und Männer, Kinder und Alte wurden in der Zeit der deutschen Besatzung Italiens 1943 bis 1945 von Angehörigen der Wehrmacht und der SS ermordet. Viele davon in Massakern an ganzen Dorfbevölkerungen. So im mittelitalienischen Marzabotto und umliegenden Gemeinden, wo Angehörige der Wehrmacht und SS zwischen dem 29. September und 5. Oktober 1944 ungefähr 770 Menschen aus mehreren Ortschaften und Höfen brutal umbrachten. Mitbeteiligt war Wilhelm Ernst Kusterer, SS-Unterscharfführer bei der verantwortlichen 16. SS-Panzergrenadierdivision Reichsführer SS, die unter anderem auch in Sant'Anna die Stazema mordete. Er wurde von italienischen Militärgerichten zweimal zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Deutschland liefert seine Kriegsverbrecher jedoch nicht aus und führte auch keinen eigenen Prozess gegen ihn. Späte Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart sind bis jetzt ergebnislos geblieben. Anders als seinen Opfern war Kusterer ein ruhiges, langes Leben beschert, das der mittlerweile 94-Jährige bis vor kurzem als unbescholtener Bürger in seiner Heimatgemeinde Engelsbrand im Enzkreis genoss. Er tat sich dort als Leiter des Heimatmuseums und Förderer des Vereinslebens hervor. Und dafür wurde er im März 2015 vom Bürgermeister ausgezeichnet. Erst in diesem Jahr drang die Nachricht zu Walter Cardi vor, dem Vorsitzenden des Komitees zur Ehrung der Opfer von Marzabotto. Er sandte einen Protestbrief an Angela Merkel und machte die Sache in Italien bekannt, bis sie schließlich auch in einigen deutschen Medien aufgegriffen wurde. Unter diesem öffentlichen Druck hat Kusterer angekündigt, die Medaille zurückgeben zu wollen. Aktiv entziehen wollte sie ihm der Bürgermeister nicht. Meine Kollegin Johanna hat mit Walter Cardi darüber gesprochen, wie er diese Entwicklung einschätzt, was die Angehörigen der Opfer von der deutschen Politik und Justiz erwarten und welches Leid seine Familie bei dem Massaker erfahren hat.
Wilhelm Kusterer hat sich Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht. Gegen unbewaffnete Zivilisten, Kinder, Frauen und Alte. Die Verbrechen gegen die Menschlichkeit beging er bei den Massakern an Zivilisten im Umland von Marzabotto am Monte Sole. Aber nicht nur dort, sondern auch an den Massakern in Vinca, San Terenzio, Sant'Anna di Stazema war er zumindest beteiligt, wenn er dort vielleicht auch eine weniger große, direkte Verantwortung trägt. Aber in Marzabotto ist er verantwortlich, mitverantwortlich für den Mord an ca. 800 Menschen.
Am Dienstag hat Kusterer durch seinen Anwalt ankündigen lassen, dass er seine Medaille an die Gemeinde Engelsbrand zurückgeben will. Ist der Fall durch die Rückgabe erledigt?
No.
Nein, denn wir wollen von Italien und von der deutschen Botschaft bisher und weiterhin wissen, warum diese Verurteilung nicht vollstreckt wurden. Jetzt, wo die Sache herausgekommen ist, hat der Bürgermeister angekündigt, dass Kusterer die Medaille zurückgeben will, in privater Form und ohne um Entschuldigung zu bitten. Das tut den Angehörigen der Opfer nicht gut, denn sie fühlen sich vom Verhalten dieses Herrn ein weiteres Mal gedemütigt.
Non fa bene ai familiari, perché questi si sentono ancora una volta umiliati dall'atteggiamento di questo signore.
Nachdem Sie von der Ehrung für Kusterer gehört haben, haben Sie an die deutsche Botschafterin in Rom, Susanne Wasum-Rainer, einen Brief zur Weiterleitung an Angela Merkel gesandt. Haben Sie schon eine Antwort bekommen?
Non ancora. Io penso che
Noch nicht. Ich denke, der Brief ging zuerst nach Rom zur Botschafterin, die nun unsere Bitte erhalten hat, sofort die Kanzlerin einzuschalten. Und wir fragen weiterhin, aus welchem Grund wurden die Verurteilungen zu lebenslänglichen Gefängnisstrafen für diese Nazi-Verbrecher in Deutschland nicht vollstreckt? Wir denken, das ist absolut ungerecht. Wir sind nicht so böse, dass wir wollen, dass diese Herren im Gefängnis bleiben. Aber sie müssen ins Gefängnis kommen, wenigstens für ein paar Tage. Denn die Leute müssen verstehen, dass das keine anständigen Männer sein können. Denn sie haben Hunderte und Aberhunderte von unschuldigen Menschen auf dem Gewissen, die sie ohne Erbarmen ermordet haben.
devono andare almeno qualche giorno in galera, perché devono capire che questi non possono essere delle persone per bene, perché hanno sulla loro coscienza centinaia e centinaia di persone innocenti che hanno ucciso senza pietà.
In einem Artikel zum Thema stand, dass die eigentliche Schuld nicht beim Bürgermeister von Engelsbrand liege, der wohl tatsächlich nichts von Kusterers Taten wusste, sondern bei der deutschen Justiz, die die NS-Täter nicht verfolgt. Ich nehme an, dass Sie dem zustimmen.
Io accetto questa opinione, mi stupisco che...
Ich akzeptiere diese Meinung. Ich wundere mich aber, dass man einen Mann in diesem Alter ehrt, ohne zuvor zu prüfen, wer er wirklich ist, was seine Geschichte ist, was er getan hat. In Italien passieren ansonsten vielleicht schlimmere Dinge, aber vor einer Ehrung gibt es genaue Untersuchungen. Was uns missfällt, ist die Neigung Deutschlands, solche Personen zu verstecken, sie zu schützen. Das finden wir sehr schade. Wir finden es gut, dass die Medaille immerhin zurückgenommen werden wird. Aber vielleicht war Kusterer, der schon seit 22 Jahren im Gemeinderat saß, ein Wähler oder Unterstützer des Bürgermeisters. Wir verstehen jedenfalls nicht, wie das passieren konnte. Ein Zweifel bleibt, der lässt sich nicht auslöschen. Wir sehen die Rückgabe der Medaille als Erfolg unseres Einsatzes gegen die Kriegsverbrecher. Denn das ist ein Verbrecher, zusammen mit drei anderen, die noch leben. Insgesamt wurden für das Massaker von Mazzabotto 10 deutsche Nazis zu lebenslänglichen Gefängnisstrafen verurteilt. Das deutsche Fernsehen hat zwar darüber berichtet, aber nur sehr wenig. Genauso wenig, wie diese Medaille Thema in deutschen Medien war.
Un successo del nostro impegno contro i criminali di guerra, perché questo è un criminale e assieme ad altri tre ancora in vita, perché le condanne all'ergastolo erano 10 per le strage di Mazzabotto, 10 nazisti tedeschi condannati all'ergastolo che la TV tedesca ne ha parlato, ma ne ha parlato evidentemente poco. E non se ne è parlato come se ne sta parlando di questa medaglia.
Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt offiziell seit fast 3 Jahren gegen Kusterer. Er selbst hat von seinem Recht Gebrauch gemacht, die Aussage zu verweigern. Andere Ermittlungsergebnisse gibt es offenbar nicht. Was sollte die Stuttgarter Staatsanwaltschaft tun?
Dopo 8 anni di ritardo, la procura di Stoccarda dovrebbe chiedere.
Sie ist schon 8 Jahre im Verzug. Sie müsste bei der italienischen Staatsanwaltschaft die Akten anfordern und dann nichts anderes tun, als das Urteil zu vollstrecken. Es gibt keinerlei Grund, hier 3 Jahre zu vertrödeln. Es gibt schon ein Urteil von einem Gericht in einem europäischen Land. Wenn ein italienischer Bürger in Deutschland einen Strafzettel bekommt und den nicht bezahlt, beantragt Deutschland seine Auslieferung. Wenn ein deutscher Staatsbürger in Italien zu 2-mal lebenslänglich verurteilt wird, wie ist es dann möglich, dass die Staatsanwaltschaft 3 Jahre lang ermitteln muss, um das herauszufinden? Es reicht doch, beim italienischen Gericht die Prozessakten anzufordern. Ich war bei diesem Prozess dabei. Es wurden Verteidiger bestellt. Von den Angeklagten ist keiner erschienen. Sie wussten alle, dass dieser Prozess stattfand. Sie wussten es alle. So sind sie in Abwesenheit verurteilt worden. Aber sie wussten, dass in Italien ein Prozess gegen sie läuft, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart müsste die Akten eigentlich schon bekommen haben. Wenn nicht, muss sie sie eben anfordern und dann das Urteil vollstrecken. Ihre Aufgabe ist dann nur noch zu entscheiden, auf welche Weise sie es vollstreckt. Aber es muss vollstreckt werden.
Per cui la procura di Stoccarda, lo scriva pure, può solo chiedere, per velocizzare la cosa, la procura italiana gli atti che sono depositati e se non li ha ricevuti, che dovrebbe averli ricevuti, se non li ha ricevuti ad eseguire la sentenza. Poi il come eseguire la sentenza sarà compito della procura di Stoccarda decidere le modalità. Però la sentenza va eseguita.
Sie sind der Vorsitzende des Komitees zu Ehren der Opfer von Mazzabotto. Damit die Taten von Kusterer und der anderen nicht abstrakt bleiben, wären Sie bereit zu beschreiben, welche persönlichen Verluste Ihre Familie durch das Massaker von Mazzabotto erlitten hat?
Ho
Ich habe 10 Familienmitglieder verloren. Darunter war das jüngste Opfer des Massakers von Marzabotto, der erst 14 Tage alte Walter Kadi, dessen Namen ich trage. Dieses Baby haben sie weggenommen, während es bei seiner Mutter schlief, und sie haben es lebendig verbrannt.
Das weiß man aus den Zeugnissen von Überlebenden.
Von meinem Vater, der sich retten konnte, indem er sich unter dem Körper seiner Mutter, meiner Großmutter, versteckte. Die Familie bestand aus 12 Personen, und davon haben nur 2 überlebt, mein Vater und mein Onkel. Alle anderen wurden umgebracht. Wie hat sich mein Vater gerettet? Bevor das Exekutivkommando begann, auf die Zivilisten zu schießen, wurden zuerst alle Dorfbewohner in eine Art Schuppen gesteckt. Dann stellten sie die Maschinengewehre auf den Wagen eines Bauern und begannen, die Menschen auf Hüfthöhe zu beschießen. Es waren 90 Personen in diesen Schuppen. Von ihnen wurden 79 erschossen. Um 8.30 Uhr morgens. 79 Menschen sind ermordet worden. Gerettet haben sich 11. Unter diesen 11 waren mein Vater und mein Onkel. Mein Onkel war der Vater dieses kleinen Walter Kadi, den er in den Armen seiner Mutter hat verbrennen sehen. Dann da gab es Gewalttaten gegen schwangere Frauen, denen der Bauch aufgeschnitten wurde und die ungeborenen Kinder herausgerissen wurden. Auf dem Berg Monte Sole. Das ist es, was diese Leute getan haben.
Frankreichs sozialistische Regierung hat sich auf die Fahne geschrieben, die Arbeitslosigkeit zu begrenzen bzw. zu reduzieren, bislang ohne größeren Erfolg. Die Methoden, auf die die Regierung dabei zurückgreift, sind insbesondere Geschenke an Unternehmen in großem Stil, in Form von öffentlichen Geldern und seit Beginn des Jahres auch die groß angekündigte Reform des Arbeitsrechts. Erst kam ein Reformvorschlag der Arbeitsministerin Myriam El-Khomri. Dann gab es Proteste und am Montag vorige Woche stellte Premierminister Valls eine Reform der Reform vor. Die liberal-konservative Zeitung Le Figaro spricht von einem Rechtsrückwärtsgang der Regierung bezüglich der Arbeitsrechtsreform. Und der zweitgrößte Gewerkschaftsbund CFDT signalisierte nun seine Zustimmung zur Reform. Diese Zustimmung wiederum halten überregionale Zeitungen für einen wichtigen Faktor für die Zustimmung der sozialistischen Mehrheit in der Nationalversammlung. Mein Kollege Mathieu sprach mit unserem Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmidt.
Jetzt wurde die Reform wieder reformiert. Es heißt von den verschiedenen großen Zeitungen, dass eigentlich alle kritischen Punkte, gegen die sich Protest richtete, zurückgezogen wurden oder jedenfalls so verwässert, dass sie nicht mehr so wirksam sind. Die CFDT, die zweitgrößte Gewerkschaft, hast du erwähnt, hat ihre Zustimmung signalisiert und das bewegt auch die sozialistische Mehrheit im Parlament. Auch sie wird wahrscheinlich eher zustimmen. Bleibt die Reform deiner Meinung nach kritisch oder ist es jetzt alles so verwässert, dass es nichts mehr Gefährliches ist?
Also ein paar Begriffe würde ich natürlich gerne in Anführungszeichen setzen, darunter der Begriff Reform, der ja keine Reform ist, wie sie früher in der Arbeiterbewegung diskutiert wurde, wie der Begriff früher benutzt wurde, als die Frage war, Verbesserung der Lebensverhältnisse durch Reform oder durch Revolution, sondern natürlich eine Regression, also eine neoliberale Reform, in dem Sinne, wie der Reformbegriff seit 40, 30 Jahren zweckentfremdet und eigentlich gestohlen worden ist. Ich würde auch gerne den Begriff sozialistisch im Übrigen natürlich in dicke Anführungszeichen setzen. Die sogenannte Reform ist in entscheidenden Punkten absolut nicht verbessert, sondern bleibt in ihrer Grundphilosophie bestehen. Es wurden einzelne Punkte verbessert, da ging es allerdings nur darum, den Einkaufspreis für die CFDT, also für ihre Zustimmung zu ajustieren, also den Einkaufspreis für die CFDT zu finden. Die CFDT hat sich im Übrigen, also die Führung der CFDT, des zweitstärksten Dachverbands französischer Gewerkschaften hinter der CGT, die stärker ist, einer von 5 anerkannten Dachverbänden, die CFDT, die mit Teilen der DGB-Gewerkschaften organisatorisch verbandelt ist, die CFDT-Führung hat am Montagabend ihre Zustimmung signalisiert. Verändert wurden folgende Punkte. Ich sprach von dieser Deckelung der Abfindungszahlungen im Fall ungerechtfertigter Kündigungen, die also durch die Gerichte sanktioniert werden. Das bleibt bestehen, also diese Leiter bleibt bestehen, allerdings ist sie nur mehr indikativ, das heißt, die Richter können davon abweichen, wenn sie wollen. Bisher hätten sie nicht davon abweichen dürfen. Sie können jetzt abweichen, nur natürlich, wenn sie eine Höhe von Abfindungszahlungen vorgegeben bekommen, also wo die Höhe gestaffelt ist nach Betriebszugehörigkeit, dann ist es natürlich für die Richter und Richterinnen bequem, wenn sie sich danach richten. Also bisher gab es eben nur ein Minimum von 6 Monaten ab 2 Jahren zu Betriebszugehörigkeit und drüber wurde der Schaden kalkuliert und das konnte natürlich dann variiert werden, je nach Dauer der Unternehmenszugehörigkeit. Wenn künftig schon sozusagen eine Tabelle vorgegeben ist, dann wird es natürlich für die Richter wesentlich mehr Arbeit sein, sich nach der Tabelle zu richten. Aber wie gesagt, wenn Sie das wünschen, das werden Sie dann aber begründen, warum Sie das wünschen. Wenn Sie das wünschen, können Sie von der Tabelle abweichen. Aber die Tabelle ist da. Beibehalten wird auch, was ich genannt habe, die Erleichterung von betriebsbedingten Kündigungen. Also zurück zu dem Konzern, dem international, der in Frankreich investiert, dem es international gut geht, der aber sozusagen aus Frankreich Gelder abzieht, um sie, sagen wir mal, in Brüssel zu konzentrieren. Das gilt weiterhin, auch nach der Reform vom Montag, von vorgestern, dass nur die französische Filiale betrachtet wird. Allerdings wird den Richtern, das ist sehr schwammig formuliert, zur Aufgabe gemacht, denen wird an die Hand gegeben, dass sie Missbräuchen nachspüren sollen, das heißt Missbräuche ausspüren sollen. Das heißt, es wird weiterhin in meinem Beispiel nur Toyota France betrachtet und nicht der Weltkonzern Toyota. Also die Frage, ob es dem gut oder schlecht geht, wenn Toyota France sagt, uns geht es schlecht. Aber wenn die Richter Hinweise darauf haben, dass Toyota France in meinem Beispiel missbräuchlich herangeht und sozusagen seine französische Filiale künstlich ausgetrocknet hat, weil, was weiß ich, die Präsenz der CGT in Frankreich bestraft werden soll, können die Richter dann sozusagen einen Keil in die Tür schieben und sagen, hier findet Rechtsmissbrauch statt. Das liegt dann aber sozusagen an den Richtern und Richterinnen, die erstmal nur die Situation der französischen Filiale zu betrachten haben, dieses zusätzliche Element ins Spiel zu bringen. Also in der Praxis wird es dann natürlich an den Anwälten und Anwältinnen liegen, den Anwälten der Gewerkschaften zu sagen, hier haben wir aber Elemente, die für so einen Rechtsmissbrauch sprechen. Aber wenn das nicht extra geschieht, was weiß ich, wenn es schlechte Anwälte im Spiel sind oder wenn das nicht vorgetragen wird oder wenn keine gewerkschaftsnahen Anwälte im Spiel sind, dann werden die Richter das wohl durchgehen lassen. Andere Elemente wurden beibehalten, zum Beispiel das Vetorecht der Minderheitsgewerkschaften wird nach wie vor ausgehebelt. Also es wird ersetzt, was geplant war und immer noch geplant ist, ist, dass die Mehrheitsgewerkschaften gegen ein in ihren Augen schlechtes Kollektivabkommen der Minderheitsgewerkschaften kein Veto mehr einlegen werden können, aber dass stattdessen eine Abstimmung der Organisierten und Nicht-Organisierten im Betrieb stattfindet. Die Mehrheitsgewerkschaften, zum Beispiel die CGT, sagen eben, das sei Sand in den Augen, weil die Abkommen nur auf Betriebsebene und nicht auf Branchenebene stattfinden, also dort, wo die Gewerkschaften schwach und mit dem Arbeitsplätze-Argument erpressbar sind. Auf Branchenebene in der Fläche sind sie stärker aufgestellt, die Gewerkschaften. Diese Abstimmungen finden nur im Betrieb statt und eben oft unter dem Damoklesschwert der Erpressung mit dem Arbeitsplätze-Argument. Das wird weiterhin beibehalten, aber wird auf ein Thema beschränkt, nämlich Arbeitszeit. Auch die Abkommen zur Beschäftigungssicherung, wo also sozusagen die Beschäftigten die lohnabhängigen Opfer bringen müssen, mit dem Argument, das Abkommen dient aber der längerfristigen Beschäftigungssicherung. Auch die werden beibehalten. Allerdings können Löhne, Monatslöhne nicht mehr abgesenkt werden, sondern auch das wird vorwiegend auf die Arbeitszeit beschränkt. Das heißt, die Achse, entlang derer die Situation der Lohnabhängigen verschlechtert werden wird, wird überwiegend an der Arbeitszeitfrage ausgerichtet sein. Das heißt, an der Flexibilisierung der Arbeitszeiten, die im längerfristigen Mittel berechnet werden und sozusagen die Bezahlung und die Anrechnung von Überstunden vermeiden. Noch ein letzter Punkt. Das hatte ich vorher nicht erwähnt. Es war geplant, ist immer noch geplant, dass in kleinen und mittleren Betrieben bis zu 50 Beschäftigten Arbeitskräfte, Lohnabhängige in der sogenannten Arbeitszeitpauschale, Forfait jour heißen die, unterworfen werden. Das heißt, dass bei denen Überstunden gar nicht angerechnet werden oder berechnet werden, sondern dass alle geleisteten Arbeitsstunden mit dem Lohn als abgegolten gelten. Das heißt, bis zur gesetzlichen Obergrenze von 13 Stunden pro Tag, weil aus Gesundheitsgründen 11 Stunden Ruhezeit pro Tag garantiert werden, bis zur gesetzlichen Obergrenze von 13 Stunden pro Tag oder 48 Stunden pro Woche, 46 Stunden im dreimonatigen Mittel, bis zu dieser Obergrenze sollen alle Arbeitsstunden als abgegolten betrachtet werden. Das heißt, es werden keine Überstunden berechnet. Das sollte in kleinen und mittleren Betrieben der Arbeitgeber allein entscheiden können, also welchen Arbeitskräften, welchen Lohnabhängigen er solche Arbeitszeitpauschalen in Anführungszeichen anbietet. Das heißt, wenn er sagt, du kriegst 15% mehr Lohn, aber es gibt keine Überstunden mehr, alles gilt als bezahlt, bis zu 13 Stunden am Tag, bis zu 48 Stunden pro Woche. Da sind natürlich die 35 Stunden dann weg vom Tisch, weil die 35-Stunden-Woche gilt ja als Sockelarbeitszeit, zu der die Überstunden hinzukommen, aber in dem Fall werden die Überstunden eben nicht mehr berechnet, sondern die sind einfach da. Das kann in größeren Betrieben der Arbeitgeber mit den Gewerkschaften vereinbaren, welche Arbeitskräfte darunter fallen unter dieser Pauschale. Er sollte das in kleinen und mittleren Betrieben allein entscheiden können. Das hat auch der CFDT nicht gefallen, weil die CFDT eben sagt, soziale Grausamkeiten, soziale Zumutungen, wenn sie vom Arbeitgeber allein entschieden werden, dürfen nicht sein. Aber wenn sie mit uns, mit unseren Mitgliedsgewerkschaften ausgehandelt sind, dann ist alles in Ordnung. Das heißt, bei der CFDT geht es nur darum, dass verhandelt wird mit ihr, nicht allein entschieden wird, damit sie ihre Existenzberechtigung beweist. Was nunmehr geplant ist, ist, dass diese Arbeitszeitpauschalen beibehalten werden. Der Arbeitgeber muss sie aber verhandeln. In kleinen und mittleren Betrieben, falls keine Gewerkschaften vorhanden sind, das war ja das Argument, der Arbeitgeber soll allein entscheiden können, weil in kleineren Betrieben meistens keine Gewerkschaften vorhanden sind, beziehungsweise die Gewerkschaften haben keine Delegé. Das ist eine Art Vertrauensleute, die mit dem Verhandlungsmandat ausgestattet sind. Und dieses Verhandlungsmandat gibt es gesetzlich erst ab einer Unternehmensgröße von 50. Also in den Betrieben oder Unternehmen unter 50 soll der Arbeitgeber künftig verhandeln mit einzelnen Abhängigen, die dafür ein Mandat von den Gewerkschaften erhalten. Das heißt, das sind Leute, die haben kein festes Mandat, keine Vertrauensleute-Position, sondern die sind für die einzelne Verhandlung mit einem Mandat ausgestattet, sind aber ansonsten unorganisierte Beschäftigte. Also sie können jedenfalls keine feste Position als organisatorische Vertreter der Gewerkschaft erlangen. Das heißt, die Gewerkschaft bleibt draußen, gibt aber einer Lohnabhängigen ein Mandat, das ist ein sogenanntes Salarié Mandaté, für eine einzelne Verhandlung über diese Arbeitszeitpauschalen. Da ist natürlich klar, diese Arbeitnehmer sind nicht auf Dauer organisiert. Sie haben keine sozusagen Position gegen Kündigung, wie sie Vertrauensleute haben. Das heißt, in dieser Verhandlung wird es kein günstiges Kräfteverhältnis geben. Das heißt, es wird eine Reihe von Lohnabhängigen geben, die künftig unter diese Arbeitszeitpauschalen fallen und für die null Überstunden berechnet werden, für die alle Arbeitszeit als mit dem Lohn abgegolten gilt. Thank you.
Gewalt, Misshandlung, Vergewaltigung, Frauen auf der Flucht. Man kann sagen, leider ein aktuelles Thema in Europa. Drei Mitarbeiterinnen der Initiative Aktion Bleiberecht haben dazu eine Führung durch Freiburg gemacht. Jana Block, Elena Zepf und Veronika Feist. Unsere Praktikumsgruppe hat sie begleitet.
Zurzeit sind nach Schätzungen der UN weltweit ungefähr 80% der Flüchtlinge Frauen und Kinder. Die wenigsten von denen schaffen aber den langen Weg nach Europa. Die meisten, die den Weg hierher schaffen, also bis zu 75%, sind Männer, grob geschätzt. Wie viele Flüchtlinge tatsächlich unterwegs sind, ist schwer zu sagen. Und die Zahl ändert sich natürlich auch jeden Tag, gerade zur Zeit.
Wenn Frauen auf der Flucht sind, können ganz verschiedene Probleme auftauchen. Probleme, die uns allen passieren können. Das Handy oder Geld wird geklaut oder man ist Belästigung und geschlechtsspezifischer Verfolgung ausgesetzt.
Geschlechtsspezifische Verfolgung als Fluchtgrund und als Asylgrund gilt seit der Genfer Flüchtlingskonvention 1951 als Asylgrund. Die meisten Arten von geschlechtsspezifischer Verfolgung passieren im privaten Rahmen und das ist auch ein großes Problem, da in vielen Staaten Verfolgung nur als Asylgrund anerkannt wird, wenn sie vom Staat ausgeht.
Warum Frauen fliehen, das kann mehrere Gründe haben. Zum Beispiel aufgrund von Diskriminierung oder wegen familiären Problemen. Denn das Familienverhältnis ist häufig anders als bei uns. Es handelt sich oft um komplexe Familienstrukturen. In diesen Familien kann es zu häuslicher Gewalt kommen. Eine weitere Fluchtursache sind rituelle Misshandlungen, wie zum Beispiel Genitalverstümmelung, Zwangsverheiratung, auch von Minderjährigen oder Witwenverbrennung.
Dann werden Frauen weltweit verfolgt, weil sie zum Beispiel gegen Kleiderregeln verstoßen, weil sie ein uneheliches Kind geboren haben, weil sie in der Hochzeitsnacht nicht den Blutfleck auf dem Laken vorweisen können, weil sie lesbisch sind, weil sie Ehebruch begangen haben, weil sie sich nicht beschneiden lassen wollen und anderes. Die Sanktionen hierfür, die gehen zum einen von privaten Sanktionierungen, wiederum Zwangsverheiratung, Zwangsprostitution, Verheiratung mit einem Vergewaltiger, bei einer Frau, die vergewaltigt wurde, um die Ehre wiederherzustellen, Ehrenmorde, bis hin zu staatlichen Sanktionierungen. Und da geht es von Auspeitschung über sexuelle Folter bis hin zur Todesstrafe, zum Beispiel durch Steinigung und anderes.
Was es bedeutet, auf der Flucht zu sein und gefoltert zu werden, erzählt uns Camelia aus dem Iran.
Gefangen zu sein bedeutet nicht nur, in einen Raum gesperrt zu werden, sondern es bedeutet vor allem psychische, seelische und geistige Belastung. Beim Verhör und bei der Folterung steht man ganz alleine gegen das System, das in einem oder mehreren Folterern zutage tritt. Sie besitzen die Macht und bestimmen das Schicksal. Man wird geschlagen, beschimpft, erniedrigt, ausgelacht, einfach unmenschlich behandelt. Frauen werden vergewaltigt und zwar tagelang ohne Unterbrechung. Die Welt wird so klein und das Leben verkürzt sich in diesem Raum, dieser Zeit und diesem Moment so, als könntest du deinen Willen nicht mehr beherrschen. Man will nicht nur deinen Körper zerstören, sondern vor allem deinen Mut, deine Ideale, die Freiheit und die Menschenwürde, eben alles, was kostbar ist. Es ist ein völlig ungleicher Kampf, denn du stehst allein und die Welt ist gegen dich.
Wenn Frauen nach der Flucht in eine Stadt kommen, ist die Ausländerbehörde ihre erste Anlaufstelle. In Freiburg ist das Bürgeramt gleichzeitig die Ausländerbehörde. Diese regelt die Einwanderung von Ausländern. Hier wird entschieden, ob und wie lange jemand bleiben darf. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Aus welchem Land die Person kommt, wie lange sie bleiben möchte und aus welchem Grund die Person da ist.
Dann ist es Teil unserer Verfassung, dass die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet ist, Menschen Asyl zu gewähren. Und zwar lautet Artikel 16a Absatz 1 unseres Grundgesetzes, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Und wenn jemand Asyl gewährt bekommt, dann bekommt er zunächst eine befristete Aufenthaltserlaubnis. Das ist meist 3 Jahre, bis man dann eine Niederlassungserlaubnis erhält.
Asyl beantragen ist ein langer Weg und hat auch nicht für jeden einen positiven Ausgang. Es gibt mehrere Schritte, um Asyl zu beantragen. Der erste Schritt ist, dass sich die geflüchtete Person in der Stadt meldet. Dies ist die reine Dokumentation. Als zweiten Schritt wird die Person auf ein Bundesland verteilt. In Baden-Württemberg gibt es eine Erstaufnahmestelle in Karlsruhe und seit kurzem auch in Freiburg.
Genau, und das sind meist große, oft eingezäunte Gelände. Zum Beispiel in Freiburg bekommen die Wohner nur mit einem Ausweis, haben sie Zutritt. Es gibt große Schlafzellen für viele Personen. Und da liegt auch irgendwie das Problem, dass man halt keine Privatsphäre hat, keine Ruhe, zum Beispiel um Deutsch zu lernen. Es gibt häufig zu wenig sanitäre Anlagen. Und auch die medizinische Versorgung ist minimal. Also zwischenzeitlich waren da 900 Leute untergebracht und ein Arzt. Bei so vielen Menschen ist natürlich klar, dass sich auch Krankheitserreger schnell verteilen. Genau. Und auch die soziale Betreuung oder Betreuung durch Sozialarbeiter. Es gibt momentan einfach zu wenige Sozialarbeiter, die die Aufgabe übernehmen könnten. Aber es ist klar, wenn ich hier ankomme und spreche die Sprache nicht, weiß nicht, was jetzt als nächstes passiert, dann ist es natürlich wichtig, Betreuung zu haben, und es ist schön, wenn es viele Ehrenamtliche gibt, die dann häufig solche Sachen übernehmen.
Als nächstes folgt die Asylantragstellung mit Fingerabdruck und Foto. Dann wird der Antrag geprüft und schließlich folgt die Anhörung.
Die Anhörung, das ist eine nicht öffentliche, ein nicht öffentliches Verfahren, wo der Antragsteller dann ein Verfahrensbevollmächtigter, das kann also ein Rechtsanwalt oder beim Minderjährigen Vormund sein, wobei Rechtsanwälte können sich die meisten dann doch nicht leisten. Und der Entscheider sind anwesend. Und zusätzlich meist noch ein Dolmetscher, wenn die Muttersprache von dem Antragsteller nicht Deutsch ist, der dann als Sprachmittler dient. Wie gesagt, die Anhörung ist der wichtigste Teil des Asylverfahrens, weil dort muss der Antragsteller begründen, warum er geflüchtet ist, welche Fluchtgründe vorliegen, Tatsachen schildern, die halt seine Furcht vor Verfolgung darstellen oder weswegen ihm Schaden droht. Besondere Schwierigkeiten für Frauen bei der Anhörung treten darin auf, dass es wichtig ist, dass die Schilderung glaubhaft ist. Weil viele Sachen kann man nicht nachweisen und dann kommt es halt nur darauf an, glaubt dir der Entscheider das, was du erzählst, oder nicht. Und da ist es halt insbesondere bei erlebter sexueller Gewalt oder traumatisierenden Erfahrungen schwierig. Weil, also, ich war Gott sei Dank noch nie in der Situation, aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwierig ist, über solche Erfahrungen zu sprechen. Insbesondere, wenn der Entscheider zum Beispiel auch männlich ist. Es ist nämlich nicht grundsätzlich so, dass jede Frau von einer Frau befragt wird.
Wenn Frauen fliehen, sind sie mit vielen Problemen konfrontiert.
Für Frauen ist die Flucht zu Fuß, auf Schlepperbooten, in Zügen in der Regel noch beschwerlicher als für Männer. Viele haben Angst vor sexuellen Übergriffen. Für ihre Flucht brauchen die Frauen Geld, was viele nicht haben. In der Regel kommen sie aus patriarchalischen Gesellschaften und haben weder einen Beruf noch ein eigenes Einkommen. An die Schlepper müssen sie mehrere tausend Euro zahlen. Deshalb verkaufen einige ihren Körper an die Schlepper. Unter schwierigsten Bedingungen sichern diese Frauen das Überleben ihrer Familien. Im schlimmsten Fall werden Frauen auf der Flucht von den eigentlichen Fluchtursachen eingeholt. Zum Beispiel Belästigung durch Schlepper, Ladenbesitzer, die für die Herausgabe von Essensmarken sexuelle Handlungen verlangen. Es kann passieren, dass sie Schwierigkeiten zum Beispiel bei der Essensvergabe haben, weil ihre Familien ohne männliches Familienoberhaupt nicht als Haushalt zählt.
Sobald einer Frau die Flucht gelang, tauchen wieder ganz neue Probleme in den Lagern auf. In den Lagern gibt es häufig eine schlechte Beleuchtung, ungenügender Schutz vor Eindringlingen von außen und die sanitären Anlagen sind oft abgelegen und nicht nach Geschlechter getrennt. So ein Lager kann eine immense Größe annehmen. In Jordanien gibt es ein Lager, in dem 120.000 Menschen leben. Und ihre Zahl steigt stetig. Im letzten Jahr wurden dort 3.500 Kinder geboren. Generell in einem Lager ist häufig die Rechtslage schlecht zu kontrollieren.
Es gibt dort massive Sicherheitsprobleme. Das Lager wird zu großen Teilen von Banden kontrolliert, weil sich natürlich die Rechtslage in so einem Lager schlecht kontrollieren lässt. Außerdem wird es koordiniert von internationalen Hilfsorganisationen und nicht von der Polizei oder was Ähnlichem. Diese Banden, die dort aktiv sind, beschäftigen sich dann auch mit den Hilfsgütern, die ankommen, unter anderem. Je nachdem, wie stark oder schwach man aufgestellt ist, hat man dann einen Zugang oder nicht zu diesen Hilfsgütern. Und Ja, es herrscht so ein Klima der Straflosigkeit und es ist besonders für Frauen und Kinder natürlich besonders schwierig. Auch da sind die sanitären Anlagen ganz schlecht zugänglich. Es fehlt auf Gemeinschaftstoiletten das Licht, weil Lampen gestohlen werden. Und im Dunkeln scheuen sich dann viele Frauen, auf die Toiletten zu gehen. Dadurch werden dann teilweise schon gesundheitliche Probleme festgestellt.
Der Platz in einem Heim ist häufig ziemlich klein.
Zum Flüchtlingsheim generell. Also bis dieses Jahr war der Anspruch auf Platz, den man hatte in einem Flüchtlingsheim als Geflüchteter, 4,5 Quadratmeter, 4, irgendwas. Mittlerweile sind es 7 Quadratmeter. Anspruch, auf die man Anspruch hat. Ich meine, für was für Hunde oder für auf Tiere auf jeden Fall sind es 10 Quadratmeter, die zugestanden werden. So viel zum Thema Rechte, die man hat.
Seit den 80er gilt in Deutschland, wer nach der Flucht hierher kommt, muss in ein Lager. Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge leben im Jahr 2014 die Menschen rund 7 Monate zusammen auf engstem Raum.
Bei den Landtagswahlen hat die rechtslastige AfD erschreckend viele Stimmen bekommen, so wie seit längerem Zeit der ebenfalls sehr rechtslastige Front National in Frankreich. Könnte man vielleicht etwas davon lernen? Was lief in der französischen Politik falsch? Das fragte ich unseren Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmidt.
Hallo Bernard.
Hallo, guten Morgen.
Wir hatten ja diesen für vielen etwas frustrierenden Wahlsieg der AfD. Da haben wir uns gedacht, vielleicht auch mal einen Blick über den Rhein zu werfen. Da gibt es ja schon lange eine rechtsradikale Partei, den Front National, mit sogar noch mehr Prozent mittlerweile. Wie sind denn die Rechtsradikalen in Frankreich so groß geworden?
Also es gibt diese Partei, die du benennst, seit 1972. Den Durchbruch als Partei mit Massenanhang bei Wahlen, also es ist keine Massenpartei auf der Ebene der Mitglieder, aber den Durchbruch als Massenpartei bei Wählern und Wählerinnen erreichte sie 1983/84. 1983 zunächst auf lokaler Ebene, insbesondere bei den Kommunalwahlen in Dreux am 4. und 11. September 1983. Dreux ist eine niedergehende Industriestadt, ca. 80 Kilometer westlich von Paris. Also natürlich mit
unser Bitterfeld.
Bitte nochmal?
Wie Bitterfeld in Sachsen, Anhalt.
Ja, vielleicht nicht ganz so, so gebeutelt, weil wir da ja von der niedergehenden Industrieregion in der ehemaligen DDR sprechen, wo alles kahlrasiert worden ist. Und Bitterfeld ist zudem noch chemieverseucht, weil die DDR, die chemische Industrie der DDR auch nicht unbedingt die umweltfreundlichste war. In Dreux waren vorwiegend Automobilindustrien angesiedelt, beziehungsweise die Leute arbeiteten im Pariser Umland, also zwischen Paris und Dreux in der Automobilindustrie, die Anfang der 80er Jahre niederging. Also natürlich mit einem Profil, das vor allem die sogenannte Ausländerfrage oder Einwanderungsfrage bearbeitete. Der landesweite Durchbruch gelang bei den Europaparlamentswahlen am 17. Juni 1984 mit dem erstmaligen Einzug ins Europaparlament mit damals frankreichweit 11% der Stimmen. Seitdem ist der Front National eine Partei, die mit wenigen Ausnahmen abgesehen bis zu Anfang dieses Jahrzehnts auf einem Sockel von ca. 15% der Stimmen blieb. Also zunächst in den 80er Jahren 10%, dann Ende der 80er Jahre 15%. Jetzt ist nochmal ein neuer Durchbruch zu verzeichnen. Seit den Europaparlamentswahlen im Mai 2014 mit einem Sockel von 25% und jenseits davon der abgegebenen Stimmen, also nicht der eingeschriebenen, der eingetragenen Wähler und Wählerinnen, sondern der abgegebenen Stimmen.
Bei Europawahlen sind ja auch die Stimmabgabe immer sehr nieder.
Die Beteiligung ist relativ niedrig, wobei du nochmal einen Stimmenanteil jenseits der 25% hast bei den Regionalparlamentswahlen im Dezember 2014. 2015, vor nunmehr 3 Monaten, wo die Stimmbeteiligung etwas höher war. Sie betrug im zweiten Wahlgang 50%, also 50-50, Hälfte Beteiligung, Hälfte Enthaltung. Und da hatten wir einen Stimmenanteil von 28% frankreichweit. Also der Zuwachs ist real, auch wenn er relativiert werden muss unter Verweis auf die Enthaltung. Nun haben wir allerdings 2 Perioden. Wir haben die Periode des ersten Durchbruchs in den 1980er Jahren. Und bis Ende der 80er haben wir eine Periode, in der der Front National, in der die Wahlergebnisse des Front National sich aus der Krise der konservativen Rechten ernähren. Also aus einer Radikalisierung von Mittelklassen, die zuvor sich von den Konservativen und Wirtschaftsliberalen vertreten fühlten und die aber diesen Parteien den Rücken kehrten. Aus dem Grunde, dass es einen Niedergang traditioneller Mittelklassen gab, durch Modernisierung, durch in Frankreich in den 80er Jahren nach wie vor bestehende Landflucht, die dafür sorgt, dass, was weiß ich, Geschäftsleute, Gewerbetreibende auf dem Land einfach weniger Klientel haben, aber auch mit der Konzentration des Kapitals und mit der Öffnung der Grenzen für innereuropäische, also innerhalb der EG damals, inzwischen innerhalb der EU ablaufende wirtschaftliche Konkurrenz, sodass bestimmte Kleingewerbetreibende, Kleinunternehmer nicht mehr konkurrenzfähig sind. Damit verbunden ist eine Verteidigung des traditionellen Weltbilds, wo die Leute eben sagen, man geht uns wirtschaftlich an den Kragen, aber damit einhergeht auch ein Ende der Welt, so wie wir sie kennen. Also zum Beispiel als sinnstiftende breite Mobilisierung haben wir 1984 eine Mobilisierung, die zwischen März und Juni 1984 mehrere hunderttausend Menschen auf die Straße bringt, von rechts. Das ist damals die Mobilisierung gegen die Infragestellung des privilegierten Status der konservativen konfessionellen Privatschulen. Also in Frankreich gibt es ja Privatschulzweige, die neben den öffentlichen Schulen ca. 20% eines Jahrgangs einschulen. Das spielt damals eine Rolle für die Mobilisierung der Rechten, also auch auf der Straße, ähnlich wie in jüngerer Zeit, 2013-14, die Mobilisierung gegen die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare. Das begleitet damals den Durchbruch. Wie gesagt, der erste landesweite Durchbruch ist im Juni 1984 bei den Europaparlamentswahlen und diese Mobilisierung findet von März bis Juni, Juli 1984 statt. Nun haben wir aber eine Änderung, Ende der 80er Jahre, wo der Einbruch in eine neue Klientel gelingt, damit aber auch zum Teil die Rückkehr von Klientelgruppen, die in den 80er Jahren rechtsextrem stimmten, die zum Teil zu den Konservativen zurückkehren, weil sie sich von der extremen Rechten entfremden mit dem neuen Profil. Nämlich ab 1990 plus minus haben wir eine starke Übernahme von Elementen sozialer Demagogie. Das heißt, wir haben Auftreten als, ich sag mal, soziale Protestkraft im verbalen Auftreten, im Diskurs. Das hängt damit zusammen, dass Strategen, Kader, Vordenker der extremen Rechten sich 1989 sagen, der Marxismus ist tot, zwar definitiv tot, weil er mit dem Fall der Berliner Mauer gestorben ist und damit gibt es keine linke Alternative mehr. So sehen die es. Und damit wird es keine radikalen Gewerkschaften mehr geben, damit wird es kein linkes Alternativangebot zum bestehenden System mehr geben und damit ist die extreme Rechte die einzige Kraft, die sozusagen die soziale Karte spielen kann, die auftrumpfen kann und sagen kann, wir sind die einzige Alternative zum System. Und in dieser Phase haben wir tatsächlich einen relativen Wähleraustausch. Das heißt, es kehren Angehörige der konservativen Mittelschichten zur bürgerlichen Rechten zurück, weil sie den neuen Kurs nicht verstehen und sagen, der Front National redet auf einmal wie Sozialisten oder Kommunisten in der Wirtschaftspolitik, was so nicht stimmt. Aber es gibt tatsächlich eine Anreicherung der Programmatik mit soziale Demagogie mit sozialen Versprechen, die allerdings immer damit begründet werden, nicht man wird umverteilen zwischen Kapital und Arbeit, sondern man wird den eingewanderten Arbeitern Rechte wegnehmen, die man dann zur Verbesserung der Situation der französischen Arbeiter benutzt. Das ist eigentlich die Situation, die andauert seit den frühen 90er Jahren, das heißt die Wählerschaft, das Wählerprofil, das FN prägt, wobei diese Ausrichtung in ganz neuerer Zeit, in jüngerer Zeit in Frage gestellt wird, weil es 2015-16 eine neue Strategiedebatte gibt, wo innerparteilich dieser Kurs unter Beschuss gerät und wo gesagt wird, man muss sich wieder stärker wirtschaftsliberalen Elementen öffnen, weil die Bündnisfrage sonst nicht aufgeworfen und beantwortet werden kann. Weil wenn der Front National Bündnispartner hat, mit denen er eines Tages zur Machtbeteiligung kommen könnte, dann sind sie im konservativen Bereich und sind sie nicht auf der Linken. Das heißt, die Idee, die der Front National in den seit den frühen 90er Jahren vortrug, um zu sagen, wir sind gleich weit entfernt von der bürgerlichen Rechten wie von der Linken. Das sind beides Parteien der Globalisierung, Das sind beides Parteien, die der Nation feindlich sind oder die Nation beraten. Das sind beides politische Kräfte, mit denen wir nichts zu tun haben. Und wir nehmen den einen wie den anderen die Wähler ab. Dieses Profil taugte zwar, um eine gewisse Wählerklientel von verschiedenen Seiten zusammenzuklauben, aber es erlaubt auf die Dauer nicht, die Machtfrage zu stellen. Weil wenn Bündnispartner sich finden, dann nicht auf der Linken, sondern auf der bürgerlichen Rechten. Also es gibt tatsächlich auch kaum Erfahrungen, wo, selbst wenn man jetzt den Begriff der Linken im weiteren Sinne benutzt, als sie die Sozialdemokratie einbezieht, wo neofaschistische Parteien, rechtsextreme Parteien, sogenannte rechtspopulistische Parteien, ich finde den Populismusbegriff kritikwürdig, aber nehmen wir ihn mal, im Bündnis mit linken Kräften an die Macht gekommen sind. Es gibt eine Ausnahme, die österreichische Sozialdemokratie, die ja tatsächlich derzeit die Region Burgenland mit der FPÖ zusammen regiert. Das hat was mit besonderen österreichischen Verhältnissen zu tun, wo es besonders im Argen liegt. Aber sonst sind es ja ausschließlich Bündnisse auf der bürgerlichen oder reaktionären Rechten. Das gilt von der historischen Machtübernahme der NSDAP, die ja auch die keine eigene absolute Mehrheit erreichte, sondern im Bündnis mit Stahlhelm, preußischen Junkern, konservativen Kräften.
Der Deutschnationale Volkspartei.
Ganz genau, mit der DNVP an die Regierung kam, bis zu heutigen Koalitionen, die ja in Norditalien, in der Lombardei und in Venetien die Lega Nord mit Konservativen oder Wirtschaftsliberalen verbinden, die in Österreich in der Vergangenheit die FPÖ mit der ÖVP verbanden, auch wenn es jetzt diese Ausnahmekoalition mit der SPÖ gibt und so weiter. Das heißt, es gibt eine innerparteiliche Kritik, die wächst, die sagt, wir können uns nicht auf Dauer die Bündnisfähigkeit gegenüber konservativen Kräften versperren, indem wir sozusagen so sozialdemagogisch auftreten. Das heißt, das Boot wankt im Moment nach beiden Seiten. Auf der Schlagseite, wo gesagt wird, wir müssen uns wieder stärker an Konservative annähern. Und dazu brauchen wir gewisse wirtschaftsliberale Elemente auch in unserem Diskurs. Und wenn wir Wählergruppen uns mit einer anderen Partei streitig machen, dann sind es die Wählergruppen, die zwischen uns und der Konservativen stehen. Und das, die Linie, die zum Beispiel vertreten wird durch den Vizevorsitzenden Florian Philippot zurzeit, die sagt, nein, die bürgerliche Rechte ist von uns gleich weit wie die sogenannte Linke. Wir sind sogenannte oder nicht sogenannte, also mit oder ohne Anführungszeichen. Wir sind in einer Situation der Äquidistanz und die Wähler müssen wir von beiden etablierten Parteien gleichermaßen anziehen.
Diese Probleme könnten in der AfD auch noch auftauchen. Damit beschließen wir unser Fokus Europa Magazin von Radio Dreieckland. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.